Herzlich willkommen, hier ist Folge 1 des Adventure.de Podcasts und heute sprechen wir darüber in der ersten Folge, wie du den Wettbewerb um die Anzeigenplätze im Feed und in allen anderen Platzierungen gewinnst und deine Facebook- und Instagram-Ads aufs nächste Level heben kannst. Los geht's!
Hast du dich schon mal gefragt, was innerhalb des Facebook- und Social-Media-Advertising-Kosmos wirklich funktioniert? Suchst du mehr als nur oberflächliche Basics für deine Werbeanzeigen? Dann bist du hier genau richtig. Im Adventure.de Podcast zeigen wir dir erprobte Hands-on-Tipps, die wirklich funktionieren und nachhaltige Strategien, mit denen du deine Kampagnen aufs nächste Level heben kannst. Los geht's!
Schönen guten Tag und herzlich willkommen bei der ersten Folge des Adventure.de Podcasts. Ich bin Florian.
Und ich bin Sebastian.
Und an diesem wunderschönen sonnigen Frühlingstag heute, ja, einer der ersten schönen Frühlingstage des Jahres, haben wir uns gedacht, nachdem wir uns hier sowieso jede Woche sehr intensiv über das Thema Facebook und Social Media Advertising austauschen, wir halten einfach mal das Mikro vor uns und nehmen das Ganze auf und machen einen Podcast draus.
Ja, ziemlich viel Planung auch reingelaufen, das ganze Thema, aber jetzt ist es auch endlich soweit und wir haben ein paar coole Themen dabei, gleich für die erste Folge. Insbesondere das Thema, wie du den Wettbewerb gewinnst, vor allem jetzt im Jahr 2019. Es wird ja nicht weniger mit Facebook Advertising. Allein, dass der Podcast jetzt entsteht, zeigt ja nur, wie viel Bedarf da ist. Ich meine, dein Blog gibt's ja auch schon lange, Flo, und da ist auch eine riesen Community da, deswegen.
Richtig, wir haben gedacht, wir unterhalten uns einfach mal hier ab und zu regelmäßig ein bisschen und halten das Mikro davor, zeichnen das auf und teilen das ein bisschen mit euch. Das Thema Podcast, wir sind ein bisschen late to the party, aber macht ja auch nichts. Lieber spät dran als nie. Genau, wir wollen uns heute in der ersten Folge so ein bisschen drüber unterhalten, was sind die Faktoren unserer Meinung nach, wie man den Wettbewerb um die Werbeplätze auf der Plattform, also auf Facebook, auf Instagram, in Feed und in Stories, was man da halt braucht, was man mitbringen sollte, um da ja zu gewinnen und entsprechend den maximalen Output quasi aus seinen Kampagnen herauszuholen. Richtig?
Genau, so machen wir das.
So machen wir das, genau. Gehen wir direkt rein ins Thema, würde ich sagen. Ohne langes Blabla, lass uns direkt mal losstarten. Vielleicht so erstmal den Überblick über die Themen, von denen wir glauben, dass sie einfach am wichtigsten sind, über die wir heute sprechen werden. Wir werden viele Themen heute, ich sag mal, anschneiden, über die wir dann in den folgenden Episoden nochmal deutlich tiefer sprechen werden. Heute erstmal so ein bisschen einen guten Überblick liefern über halt die Dinge, die ihr euch auf jeden Fall genauer ansehen solltet. Die vier genau. Themen, von denen wir glauben, dass sie extrem wichtig sind, ist natürlich zum einen das Thema Tracking, also alles, was mit dem Thema Facebook Pixel zusammenhängt, für viele nach wie vor ein Thema, was sie tatsächlich überfordert an vielen Stellen und was sie nicht so richtig greifen können. Wir wollen es klar machen, wir wollen so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Dann, was ich ja besonders spannend finde an diesem Kanal und an den Möglichkeiten ist, dass man auf der einen Seite das Analytische, das Datengetriebene, was eben aus dem Pixel kommt, mit kreativen Ansätzen sozusagen kombinieren kann. Also analytisches, datengetriebenes Arbeiten gekoppelt mit kreativen Ansätzen. Und entsprechend ist der zweite Punkt das Thema Creative und das halt gekoppelt mit smarten Targetings.
Genau, dann haben wir im nächsten Punkt noch das Thema Einsatz von neuen Funktionen, weil im Werbeanzeigenmanager ist nie was, wie es am Tag zuvor war, gefühlt. Also das ändert sich ja auch täglich etwas. Das ist natürlich einerseits schön, aber andererseits ist es für Screenshots und Blogs und Präsentationen immer ein bisschen kleiner Stress, das zu optimieren. Aber da wollen wir uns ein paar neue Funktionen anschauen, die Facebook jetzt gelauncht hat. Da ist zum Beispiel das Thema Campaign Budget Optimization dabei. Da sprechen wir nochmal im Detail drüber. Und als letzter Punkt haben wir noch so einen holistischen Ansatz von Aufbau von sinnvollen Kampagnenstrukturen. Also wie könnt ihr eure Kampagnen aufsetzen, dass es einfach sinnvoll und zielführend für euer Unternehmensziel ist. Genau, aber das wäre jetzt mal so die erste Folge im Recap, in der Gliederung.
Genau, richtig. Lass uns doch mal direkt einsteigen in Punkt 1, in den Pixel beziehungsweise in das Thema Tracking. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich sehe das immer wieder, wenn ich mit Kunden zusammenarbeite, dass sie nicht so richtig verstehen, was der Pixel kann und was der Pixel macht und vor allem, warum man den Pixel überhaupt braucht.
Genau, also entweder haben die Leute schon mal irgendwie was kurz davon gehört, aber sie können es gar nicht irgendwie einschätzen, was es jetzt ist und wie du schon sagst, die Funktionalitäten überhaupt davon, die mit dem Einbau einhergehen. Und dann haben wir natürlich das andere Problem noch, die anfängliche Hürde, also egal, ob es jetzt Datenschutzthematik ist oder halt auch das Thema Einbauen technisch, ist da immer relativ hoch. Also manche Kunden können sie auch gar nicht einbauen, weil sie irgendwie nur ein Template haben oder ein Baukastensystem. Aber da einfach mal ein bisschen das zu beleuchten, okay, es ist wirklich, wirklich sehr wichtig. Und jetzt schauen wir uns auch mal die Standard-Events an, wie der Pixel eben noch besser genutzt werden kann außerhalb des Page-Views.
Exakt, genau. Weil natürlich nur so das standardmäßige Tracking einrichten, wenn wir jetzt über E-Commerce sprechen, die Standard-Events einrichten, ist natürlich nett, aber spannender wird es dann, wenn man das ganze Thema noch so ein bisschen weiter treibt und quasi ja, noch so ein bisschen mehr Dinge da einfach rauskitzelt. Aber lasst uns erstmal ganz kurz über das Thema Standard-Events sprechen, was Facebook ja im Laufe des letzten Jahres nochmal weiter aufgebohrt hat. Bis letztes Jahr gab es 9 Standard-Events, mittlerweile sind es, glaube ich, 17 Standard-Events, wenn ich hier richtig liege. Standard-Events sind im Prinzip ja Tracking-Events, die quasi auf der Webseite, also auf deiner Webseite stattfinden, um standardisierte Events, wie der Name entsprechend sagt, zu tracken. Heißt also, diese Events messbar zu machen im Werbeanzeigenmanager, um sehen zu können, okay, hier hat jemand was in den Warenkorb gelegt oder natürlich noch besser, hier hat jemand was gekauft. Vielleicht noch ganz kurz zum Thema Pixel-Einbau, was viele da auch so ein bisschen überfordert, ist eben genau der Punkt, wie kriege ich diesen Pixel da überhaupt rein bei mir auf meine Webseite. Mittlerweile gibt es echt eine ganz große Anzahl von Plugins für sämtliche Systeme, also für WordPress oder für WooCommerce gibt es ganz, ganz viele Plugins, die dir ja den ganzen Stress quasi beim Einbau abnehmen. Es gibt für Shopify eine ganz einfache Lösung, den Pixel einzubauen und auch für sämtliche andere Shop-Systeme gibt es da die Möglichkeit, einfach den Pixel da rein zu jagen und quasi dann entsprechend die Standard-Events zu tracken. Genau, für E-Commerce sind die Standard-Events Pageview erstmal, wobei das nicht ein Standard-Event ist, sondern die Basisversion des Pixels, die du einbauen solltest. Und dann halt die 3 Events, View-Content für den Aufruf von der Produktseite, Add-to-Cart für den Warenkorb und Purchase für den Kauf. Das ist halt so ein bisschen das Basis-Standard-Setup, bei dem meiner Erfahrung nach auch viele tatsächlich schon so ein bisschen, ich will nicht sagen scheitern, aber ihre Probleme einfach damit haben, weil sie halt hier und da einfach mal vergessen, das Event an der richtigen Stelle einzubauen oder zum Beispiel kein Value-Tracking einbauen. Das passiert tatsächlich auch meiner Erfahrung nach sehr häufig. Das heißt, da werden zwar Verkäufe oder Käufe getrackt, aber halt kein Umsatz. Was dann natürlich auch entsprechend schwieriger ist bei der Bewertung der Kampagnen. Also ich weiß nicht, ob du diese Erfahrung auch schon gemacht hast, aber was sehr häufig auch passiert ist, wenn wir nochmal kurz über das Thema Value-Tracking sprechen, dass viele dann sagen, okay, ich gebe hier quasi den Umsatz mit, aber ich gebe quasi den Brutto-Umsatz und im schlimmsten Fall sogar noch mit Versandkosten quasi mit, was halt einfach dazu führt, dass du dann mehr Umsatz trackst, als eigentlich faktisch entstanden ist. Das heißt, vielleicht so als Tipp für alle, die schon Standard-Events eingebaut haben, checkt mal, was für ein Umsatz ihr mit dem Pixel trackt. Ist das brutto, also inklusive Mehrwertsteuer und im schlimmsten Fall vielleicht sogar noch inklusive Versandkosten, weil das natürlich dann eure Zahlen im positiven Sinne beeinflusst mit Umsätzen, die rein faktisch für euch nur durchlaufende Posten sind.
Genau, das ist auch schon durchaus häufiger vorgekommen, als wir uns mal ein paar Sachen angeschaut haben, dass sowas bei den Kunden halt einfach nie berücksichtigt wird, wenn man denkt, man baut es halt ein und dann passt's. Aber vor allem, wenn es in höhere Budgets geht, ist natürlich sowas extrem wichtig, weil dann bewertet man halt eine Kampagne vielleicht komplett falsch oder auf jeden Fall besser, als sie eigentlich ist.
Exakt, genau. Da sollte man einfach so ein bisschen drauf achten, was man da machen kann. Man kann in Facebook Analytics, worüber wir auch in einer der nächsten Folgen nochmal detaillierter sprechen, man kann in Facebook Analytics über das sogenannte Event Debugging relativ schnell und einfach sehen, welche Umsätze, welches Value über den Pixel getrackt wird. Und da sollte man dann einfach mal halt schauen, okay, ist das jetzt brutto oder ist das netto, ist das mit oder ohne Versandkosten? Das kann man da relativ schnell überprüfen.
Genau. Und neben den Standard-Events mit den Parametern, worüber wir gerade gesprochen haben, also Value-Tracking beispielsweise, gibt es ja auch noch so die Möglichkeit, individuelle Parameter mitzugeben. Und im E-Commerce gibt es da so ein paar Beispiele, die wir uns mal überlegt haben, die auch gut eingesetzt werden können. Zum Beispiel das Thema Brand-Marke als Parameter, Schuhgröße, wenn man jetzt halt in dem Bereich tätig ist, oder beispielsweise Produktkategorien. Oder was könnte man sonst noch machen, Flo?
Genau, also ich finde, man muss sich da immer so ein bisschen überlegen mit der datengetriebenen Brille, was kann ich dann am Ende für Kampagnen draus stricken? Und wenn man dieses Prinzip, diese Herangehensweise einmal verstanden hat, dann kann man halt auch kreativ mit dem Pixel umgehen. Und die Möglichkeiten, die du gerade besprochen hast, wär zum Beispiel so, okay, wir gehen jetzt in ein E-Commerce-Projekt, also auf einen Online-Shop rein und wir tracken dann über das View-Content-Standard-Event nicht zum Beispiel nur die Artikelnummer oder nicht nur das Value des Produktes, sondern halt entsprechend auch die Marke des Produktes. Also wer ist der Hersteller dieses Produktes? Und dafür lassen sich dann halt diese Parameter, die man dem Pixel-Event mitgeben kann, komplett individualisieren. Und das Coole ist dann eben, du kannst dann entsprechend mit diesen Informationen später Zielgruppen erstellen. Du kannst zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt eine Zielgruppe von den Leuten, die sich von einer bestimmten Marke, zum Beispiel von Nike oder von Adidas, bei mir im Shop die Produkte angesehen haben. Diese Zielgruppe erstelle ich und den Leuten liefere ich dann halt passende Creatives aus, zum Beispiel Collection Ads und ähnliches. Ja. Und so kriegst du dann halt ein sehr cooles Matching aus analytisch datengetriebenem Denken und Zielgruppenerstellung mit Creatives hin und das ist dann natürlich so ein bisschen das, was richtig, richtig gut funktioniert. Und das lässt sich halt entsprechend auf alles anwenden, was man an Informationen sozusagen sammeln kann. Wie du gerade gesagt hast, das kann die Marke, die Brand sein, das kann theoretisch sogar eine Schuhgröße sein, das kann die Produktkategorie sein, das kann alles Mögliche sein, was man halt in den Pixel als individuelle Information reinschreiben kann, im weitesten Sinne. Und diese Information dann halt über das Zielgruppenmenü, also wenn man dann die Custom Audiences erstellt, wieder abfangen kann und den Leuten dann halt entsprechende Anzeigen ausliefern kann. Das finde ich super cool. Also das sollte man sich auf jeden Fall mal detaillierter Gedanken zu machen. Das ist jetzt natürlich schwierig, irgendwie pauschale Tipps dazu geben. Da muss jeder so ein bisschen seinen eigenen Case anschauen und überlegen, was für Infos kann ich denn nutzen später, um entsprechende Kampagnen draus zu bauen. Was man auch noch machen kann, man kann über individuelle Parameter sogar Umsätze von Neu- und von Bestandskunden im Werbeanzeigenmanager segmentieren. Das finde ich auch eine super coole Sache, weil am Ende ist es ja so, du möchtest wahrscheinlich dein Marketingbudget nicht nur immer auf Bestandskunden geben, wahrscheinlich sogar das wenigste Budget möchtest du auf Bestandskunden ausgeben, sondern halt auf die Neukundengewinnung. Und diese Information dann im Werbeanzeigenmanager rauszulesen, ist standardmäßig nicht möglich. Wenn du aber in deinem Shopsystem zum Beispiel den Kunden-Login hast, könntest du auf Basis des Kunden-Logins auch wieder individuelle Parameter in deinen Pixel reinschreiben. Zum Beispiel für das Purchase-Event könntest du dann ja einen Parameter vergeben für quasi den Kundenstatus und dann auf Basis von deinem Purchase-Event Custom Conversions einrichten und dann zum Beispiel sagen, hier ist quasi ja ein Neukunde, der was bei mir gekauft hat oder ein Bestandskunde und dann kannst du im Werbeanzeigenmanager halt die Umsätze auch entsprechend aufsplitten. Das auf jeden Fall auch noch eine ganz coole Sache. Da sollte man sich so ein bisschen mal mit beschäftigen und drüber nachdenken. All das, wie gesagt, sind die Dinge, die nicht standardmäßig vorgesehen sind, aber die man halt mit individuellen Parametern umsetzen kann. Was man auch noch machen kann, sind Custom-Events. Was sind denn da deine Erfahrungen mit?
Also bei Custom-Events kannst du dir, wie der Name schon sagt, Custom alles dir definieren, anlegen, was du möchtest. Es gibt da so ein paar ganz coole Ansätze zum Beispiel. Also einen der Events, die ich öfters nutze, natürlich vom Blog von Florian gelernt, ist das Thema Referrer. Also eben, wo der Traffic herkommt. Also wenn ich jetzt eine Google Search habe, jemand kommt auf meine Webseite, der Pixel wird ausgelöst, dann wird eben entweder jetzt als extra Event oder innerhalb des Basiscodes dieses Referrer-Event eben ausgelöst und dann schreibt eben der Facebook-Pixel, beziehungsweise es wird einfach die Google-Quelle reingeschrieben. Heißt, ich habe im Referrer, wenn ich jetzt ganz viel Traffic sammle von LinkedIn, Google, Social und Co., kann ich am Schluss eben auch wiederum Zielgruppen bilden auf Basis von Referrer-Quellen. Das heißt, ich kann auch quasi meinen Search-Traffic splitten mit dem Social-Traffic, was natürlich im Nachgang auch wieder eine sehr, sehr coole Geschichte ist. Ja, für bessere kreative Targeting-Ansätze so ein bisschen.
Ja, definitiv. Genau. Finde ich auch eine super coole Sache, mit dem Referrer als Custom-Event zu arbeiten. Und vielleicht dazu noch ganz kurz, allgemein zu Custom-Events, theoretisch können die Events benannt werden, wie du magst. Also da kann theoretisch alles reingeschrieben werden, weil Facebook halt die Möglichkeit gibt, neben den Standard-Events, die es mittlerweile 17 Stück sind, sondern auch noch irgendwie halt diese individuellen Events reinzuschreiben. Mhm. Das heißt, da kann man alles reinschreiben, das muss nicht Purchase heißen. Theoretisch kann das auch Purchase 1, 2, 3 heißen oder wie auch immer du magst. Und eine Möglichkeit sind eben, wär halt irgendwie die Möglichkeit, da einen Referrer reinzuschreiben als Event und dann da wieder den Parameter halt des Herkunftstraffics beziehungsweise der Domain des Herkunftstraffics.
Genau. Also er speichert die ganze Domain ja quasi, also nicht nur den Namen Google, sondern halt wo quasi der Traffic herkommt.
Richtig, genau. Was man damit auch machen kann, also das auch da, theoretisch kannst du das natürlich auch wieder ja auf jeden Fall dann runtermünzen und dir überlegen, was für ein individuelles Custom-Event macht Sinn sozusagen auf meiner Seite, auf meinem Blog oder auf meinem E-Commerce-Projekt. Was so ein bisschen allgemeingültig spannend sein kann, ist es, dass man über diese Möglichkeit der Custom-Events gewisse Events nachgelagert, also nach einer gewissen Zeit erst auslösen lässt. Bedeutet also, jemand geht quasi auf deine Webseite und besucht deine Webseite für 10 Sekunden als Beispiel und erst nach 10 Sekunden, nachdem er 10 Sekunden quasi auf deiner Seite verbracht hat, erst dann wird ein Custom Event, zum Beispiel Delayed 10 könnte man das nennen, erst dann wird es quasi ausgegeben. Und das wiederum bietet dir natürlich die Möglichkeit, Zielgruppen von den Nutzern zu erstellen, die halt längere Zeit auf deiner Webseite verbringen und nicht direkt wieder rausspringen, also bouncen quasi. Das kann man zwar auch, ich sag mal, standardmäßig schon machen über die Website Custom Audiences. Auch da kannst du ja Zielgruppen erstellen auf Basis der verbrachten Zeit. Das lässt sich aber halt nicht so weit individualisieren. Das sind dann immer nur die Top 25, 10 und 5 Prozent der Leute, die auf deiner, also meiste Zeit verbracht haben auf deiner Seite. Mit diesen Custom Events kann man das halt theoretisch auf 5 Sekunden, auf 10 Sekunden, auf 60 Sekunden, wie auch immer anpassen. Ja, und schneidet dann sozusagen ja vom Traffic den Traffic ab, so ein bisschen, ne, der nicht so die höchste Qualität für dich hatte. So kann man sich das ein bisschen vorstellen. Und dann kann man zum Beispiel nur Retargeting aussteuern an die Leute, die halt längere Zeit auf deiner Seite waren. Und sprich quasi nicht die an, die direkt wieder weggesprungen sind. Auch das kann natürlich sehr, sehr spannend sein.
Auch quasi dann wieder für das Thema Lookalike-Audiences beispielsweise, also dass man quasi auf der Basis der Leute, die viel Zeit auf der Website verbracht haben, eben dann auch wieder bessere Targeting-Ansätze fährt. Und dann kommen wir auch schon zum zweiten Punkt, worum es ja geht, clevere Targeting-Ansätze zu finden. Und da haben wir auch gleich zu Anfang haben wir über das Thema Pixel und Value gesprochen, also Wert quasi mitgeben, Umsatztracking. Und wenn ich das eben habe, dann gibt es jetzt auch seit müsste jetzt so Q3 letztes Jahr gewesen sein, das Thema Value-Based Lookalike Audiences quasi. Also es gab davor schon Value-Based Lookalike Audiences, aber nicht auf Basis des Pixels. Und nachdem es jetzt mit dem Pixel gibt, kann man sich natürlich wesentlich schneller eben diese Value-Based Lookalikes erstellen. Was sind da deine Erfahrungen? Ja,
genau. Also Value-Based Lookalike Audiences, wertbasierte Zwillingszielgruppen, wenn man das mal übersetzen wollen würde. Auf Deutsch klingt das alles irgendwie immer doof, aber auf Englisch klingt das immer so, wie wenn man hier ein Mega-Bullshit-Bingo spielt, aber so ist es halt nun mal. wertbasierte Lookalike Audiences, die gibt's schon sehr lange oder schon ja 2 Jahre bestimmt, vielleicht auch schon ein bisschen länger. Die konnte man bisher nur dann erstellen, wenn man Kundenlisten hochgeladen hat bei Facebook. Also wenn du quasi Daten aus deinem CRM segmentiert hast und dann in den Daten auch noch eine Information zum Kundenwert überspielt hast. Das ist aus 2 Gründen etwas schwieriger. Grund 1, fast niemand hat ein CRM, das dann diese Information rausfuckt. Da fängt es meistens schon mal an. Und Punkt 2, du müsstest Kundenlisten bei Facebook hochladen, was dahingehend schwierig ist, weil du dafür eine Einwilligung bräuchtest. Ich bin kein Jurist, aber du bräuchtest dafür in den allermeisten Fällen diese Einwilligung des Nutzers. Das ist halt entsprechend schwierig. Aus dem Grund gab es, November oder Oktober letzten Jahres, quasi ein Update bei den Lookalike oder bei den Value-Based Lookalike Audiences, so wie du gerade gesagt hast, dass man die halt auf Pixel-Basis erstellen kann. Und das ist super, super, super performant meiner Erfahrung nach. Also ich baue Value-Based Lookalike Audiences, sofern halt der Pixel, und da sind wir wieder bei Thema 1, sofern der Pixel halt diese Daten erfasst, baue ich das in so gut wie jedes Kampagnen-Setup mit ein. Wie sind deine Erfahrungen damit?
Ja, hat auch tatsächlich besser performt in den meisten Fällen als die klassischen Purchase-Lookalikes, also die man früher immer genutzt hat quasi, oder zumindest meiner Erfahrung nach haben die jetzt im E-Commerce natürlich da besser funktioniert, also auch die 3%igen, auch 5% teilweise, kann man auch in ein Setup aufnehmen, wo man irgendwie Broad Match Dynamic Ads macht, dass man quasi Broad Dynamic Audiences nutzt. gibt es viele, viele coole Möglichkeiten, die zu nutzen.
Ja, ja, definitiv. Auch meiner Erfahrung nach. Also tatsächlich hat das so gut wie immer die klassischen Lookalike Audiences outperformed. Das heißt, fast jedes Setup, also jedes E-Commerce-Setup bei mir läuft jetzt auch mit Value-Based Lookalike Audiences, entsprechend mit verschiedenen Größen. Wenn man vielleicht noch dazu, wenn man das Thema erstellt, also wenn man Value-Based Lookalike Audiences erstellt, wählt man dann bei der Erstellung halt seinen Pixel aus und kann dann zwischen den verschiedenen Pixel Events auswählen. Also wenn zum Beispiel der Fall eintreten sollte, dass das Kauf-Event bei deinem Shop nicht genügend Events hat, also sagen wir mal wenige 100 Events hat für das Kauf-Event, dann könnte man das Ganze nämlich auch auf zum Beispiel dem Add-to-Cart-Event testen. Das habe ich auch schon gemacht. Also Value-Based Lookalike Audiences auf Basis von Add-to-Cart und Initiate-Checkout, also den zwei anderen Standard-Events. Auch das habe ich schon getestet und auch das hat besser funktioniert als die klassischen Lookalike Audiences. Weil bei den Value-Based Lookalike Audiences sind es immer die letzten 60 Tage, die quasi berücksichtigt werden dann für die Erstellung. Bei der klassischen Purchase-basierten Lookalike Audience könntest du ja 180 Tage zurückgehen. Hier sind es halt 60 Tage. Wenn das halt fürs Kauf-Event nicht stattfindet, dann kann man halt auch andere Events nutzen. Aber ja, das hat definitiv die anderen klassischen Lookalike Audiences outperformed. Ja, definitiv.
Genau. Was, es ist ja auch so, dass du ja für eine Value-Based Lookalike Audience auf Pixel-Basis ja keine Custom Audience im Vornherein erstellst, sondern du erstellst ja direkt die Lookalike Audiences und wählst ja dann da den Pixel aus in dem Fall. Das heißt, also du hast jetzt nicht diesen Prozess von Custom Audience anlegen, Lookalike Audience der Custom Audience bilden, sondern du legst quasi eine Lookalike Audience direkt an und wählst es da aus.
Richtig, genau. Das macht es auch ein bisschen einfacher tatsächlich vom Prozess her. Man kann da also entweder halt Pixel auswählen oder auch Produktkatalog. Also auch auf Basis eines Produktkatalogs kann man Value-Based Lookalike Audiences erstellen. Würde auch funktionieren. Und theoretisch könnte man die dann auch sogar zusammenlegen zu sogenannten, und jetzt kommt's, Achtung, wir machen ja alle Marketing, super Lookalike Audiences. Also quasi, dass man konsolidierte Lookalike Audiences auch in einem Adset, also in einer Anzeigengruppe testet. Zum Beispiel könnte man eine Value-Based Lookalike Audience auf Basis des Purchase-Events erstellen und eine klassische Lookalike Audience auf Basis des Purchase-Events erstellen und dann diese beiden einzelnen Lookalike Audiences zusammen in eine Anzeigengruppe zusammenfassen sozusagen. Das erhöht dann in den meisten Fällen die Reichweite, bedeutet also, es gibt mehr Möglichkeiten, dann auch Datenpunkte in der Anzeigengruppe zu sammeln, weil du halt einfach eine größere Audience hast, entsprechend mehr Möglichkeiten auch zu skalieren hast, und kann dann tatsächlich auch dazu führen, dass es besser funktioniert, als jede Anzeigengruppe einzeln einzubuchen.
Mhm. Ja, und vor allem dann haben wir auch das Thema, was jetzt vielleicht teilweise wichtig, unwichtig ist, Lernphase ist natürlich, wenn du es zusammenlegst, alles und Facebook sagt dir immer die 50 Conversions pro Woche, dann hast du natürlich die Möglichkeit, auch ein höheres Budget auszugeben auf eine Anzeigengruppe, statt jetzt, gut, Anzeigengruppenbudget ist ja sowieso veraltet, aber dass du quasi halt dadurch das schneller an die Daten auch kommst, einfach, weil du es zusammenlegst.
Exakt. Das sind die sogenannten super Lookalike Audiences, was man auch machen kann, wenn man jetzt nicht mit Value-Based arbeiten möchte oder kann. Theoretisch kann man auch testen, die Lookalikes von dem Add-to-Cart-Event zu erstellen und mit denen dann vom Purchase-Event zusammen zu konsolidieren in einer Anzeigengruppe. Auch das funktioniert sehr gut. Oder was wir auch schon gemacht haben, zum Beispiel auf Basis einer Video-Link-Ad eine Purchase, also eine Conversion-Kampagne erstellt. Heißt also, über eine Video-Ad dann Leute in den Shop gebracht, die dann was gekauft haben. Und dann die Lookalike-Audience von den Käufern konsolidiert mit den Lookalikes von denen, die das Video zu 95% und mehr angesehen haben. Mhm. Heißt also, du hast zwei Custom-Audiences, einmal von dem Video, 95% und mehr Views auf das Video und von denen, die gekauft haben. Von beiden wird die Lookalike erstellt und zusammen in der Anzeigengruppe konsolidiert zu einer super Lookalike-Audience. Und auch das hat sehr, sehr gut funktioniert.
Mhm. Ja. Und dann kann man Lookalike Audiences auch noch auf Basis von URL-Parametern bauen. Also wenn du in dem URL-Parameterfeld bei der Anzeigengestaltung deine Tracking-Links eben einfügst, dann kannst du eben theoretisch, lass es beispielsweise Lehrer sein, wenn du sagst, du targetest Lehrer und möchtest eine Custom Audience Leute bauen, die auf den Link geklickt haben, dann könntest du quasi in der Custom Audience Erstellung sagen, ob es jetzt die Source ist oder UTM Medium, whatever, was auch immer es ist, das könnte ich eben da definieren und sagen, Leerder beispielsweise oder Contains Leerder, dann hätte ich die Möglichkeit, eine Custom Audience zu bauen und davon wiederum eine Lookalike zu nehmen. Und haben wir auch schon mal getestet. Und das im B2B-Kontext ist natürlich eine sehr spannende Geschichte, weil man dadurch halt Zielgruppen bildet, die man vielleicht nicht über das Interessenstargeting abdecken kann.
Genau, also die Strategie könnte zum Beispiel sein, man geht über das Interessenstargeting ran an die Sache, targetiert vielleicht etwas zu breit, weil man die gewünschte Zielgruppe vielleicht nicht ganz so einfach erreicht. Nehmen wir mal das Beispiel Lehrer. Man möchte Lehrer ansprechen über das Interessenstargeting. Nicht ganz so einfach. Gibt natürlich schon immer irgendwelche Umwege. Ne? Also man kann an die Zielgruppen rankommen und man hängt dann an diese URLs, mit denen man halt diese Zielgruppe anspricht, dann entsprechende Parameter an und von diesen Parametern dann halt die Custom Audience erstellen, zum Beispiel Lehrer, Anwälte, sämtliche anderen B2B-Zielgruppen und davon dann halt die Lookalike Audiences erstellen. Auch das ist, finde ich, auch super, super smart, das zu nutzen. Kann man natürlich auch auf LinkedIn transferieren. Das heißt, auf LinkedIn gibt es natürlich, was das B2B-Thema anbelangt, wahrscheinlich deutlich spannendere Zielgruppenmöglichkeiten als auf Facebook. Zum Beispiel Skill-Targeting, Job-Title-Targeting oder einzelne Gruppen, die man da als Targeting auswählen kann. Wenn man da dann, und das sollte man natürlich auch tun, die Parameter anhängt, kann man dann die Nutzer wiederum bei Facebook in eine Custom Audience sammeln und von die, also die dann natürlich logischerweise auch ansprechen im Retargeting, klar, oder halt davon auch Lookalike Audiences erstellen. Das heißt, man kauft quasi auf Basis von anderen Datenpunkten oder Datenquellen oder Plattformen Nutzer ein, weil man sie dort besser erreichen kann als auf Facebook und lookaliked sie, wenn man so möchte, um dann die Reichweite auf Facebook wieder zu erhöhen. Ja, das finde ich auch tatsächlich super cool. Also alleine mit Lookalikes kann man verrückte Dinge zusammen konstruieren und verrückte Dinge bauen. Das ist super cool, sich einfach damit auseinanderzusetzen. Und also meiner Erfahrung nach sind Lookalikes in den allermeisten Fällen die performanteste oder das performanteste Instrument, um zu skalieren auf Facebook. Ja. Die Performance schwankt zwar.
Wenn sie auf gute Basis erstellt wurde, ne? Wenn sie auf gute Basis erstellt wurden, das ist natürlich auch richtig, eine gute Sache. Richtig, aber klar, deswegen haben wir die Vorschläge gemacht.
Vielleicht dazu noch eine Sache, so ein bisschen eine weirde Sache, die mir aufgefallen ist im Laufe der letzten Monate. Es kann tatsächlich von Vorteil sein, wenn man eine Lookalike-Audience von Zeit zu Zeit neu erstellt. Bedeutet also, ich habe eine Purchase-basierte Lookalike-Audience, dann kann es sehr sinnvoll sein, so alle 3 Monate oder alle 2 Monate einfach diese Lookalike-Audience nochmal neu zu erstellen. Bedeutet also, du hättest eine Custom-Audience des Purchase-Events, die kannst du dir dann nochmal anlegen, also ein zweites Mal quasi im Werbekonto anlegen.
Also würdest die Custom-Audience auch nochmal anlegen?
Ja, musst du, sonst kannst du keine, du kannst auf einer Quelle-Audience quasi keine 2 Lookalikes derselben Typs und derselben Größe erstellen. Deswegen muss die Source-Audience nochmal neu angelegt werden und dann hat man quasi zweimal eine Purchase-Custom-Audience zum Beispiel, Website-Custom-Audience und legt dann nochmal eine neue Lookalike an. Und jetzt kommt das Weirde. Theoretisch müssten sich die Zielgruppen ja zu einem Anteil von 90% oder mehr überschneiden, die Lookalikes, tun sie aber nicht. Das ist mir tatsächlich schon mehrfach aufgefallen und das ist super, super komisch.
Das ist total.
Woran das liegt, ich kann es nicht sagen, weil theoretisch aktualisiert sich ja eine Lookalike Audience, wenn sie aktiv genutzt wird in der Anzeigengruppe alle 3 bis 7 Tage. Ist aber in dem Fall nicht so. Also entweder die Zielgruppenüberschneidung, was man sich anzeigen lassen kann im Zielgruppenmenü, entweder das Tool ist nicht so ganz sauber oder vielleicht ist es tatsächlich doch nicht so, dass die Lookalikes alle 3 bis 7 Tage so ganz regelmäßig aktualisiert werden. Das kann vielleicht so ein kleiner Tipp am Rande sein, wenn die Lookalike-Audiences mal nicht mehr performen, was natürlich noch viele andere Gründe haben kann, aber dann kann ein Weg sein, sie einfach nochmal neu zu erstellen. Tatsächlich, Genau, alleine Lookalike-Audiences wären es wert, mehrere Episoden zu machen, deswegen lass uns einfach mal weitergehen zum nächsten Thema. Wir sind nämlich hier heute bei Episode 1 und wir haben noch viele andere Themen für heute mitgebracht. Lass uns mal noch über ein paar Targeting-Optionen sprechen, die quasi jeder nutzen kann, also vor die man quasi keine Voraussetzung braucht, das heißt, man braucht kein Pixel oder so, weil nicht jeder immer unbedingt mit dem Pixel arbeitet. Was es da gibt vielleicht, wenn man nochmal ganz kurz über das Thema B2B spricht, eine Targeting-Option, die man auch für B2B ganz smart anwenden kann, sind Administratoren von Facebook-Seiten. Es gibt diese Option quasi, Fanpage-Admin-Targeting gibt es schon eine ganze Weile, aber das hat Facebook jetzt nochmal ein bisschen aufgebohrt vor ein paar Monaten, dass man quasi einzelne Kategorien der Facebook-Seite nutzen kann und zum Beispiel Administratoren einer Seite für Essen und Restaurants ansprechen kann. Und dann ist einfach so der Gedanke, okay, wenn hier jemand Administrator von so einer Facebook-Seite ist, dann ist er wahrscheinlich auch Inhaber des Geschäfts oder zumindest wahrscheinlich Entscheider sozusagen in diesem Unternehmen Und auch damit kann man dann quasi B2B-Targetings erstellen. Das kann jeder nutzen, der den Werbeanzeigenmanager hat. Das ist quasi ready to go. Und das findet man dann in den im Targeting des Verhaltens, also des Verhaltenstargetings im Werbeanzeigenmanager, wenn man sich das anschaut. Ich klicke das hier gerade mal auf. Man klickt also im Werbeanzeigenmanager auf Durchsuchen, dann auf Verhalten und dann gibt es da digitale Aktivitäten. Darunter gibt es dann den Punkt Fanpage, Admins und da gibt es dann die ganzen Optionen, zum Beispiel Administrator einer Seite für Reisen und Tourismus, für Gesundheit und Schönheit oder für ja, Community- und Vereinsseiten. Da gibt es ganz viele andere Möglichkeiten noch, da kann man sich einfach mal ein bisschen umgucken. Und damit kann man dann auch entsprechend ganz spannende Zielgruppen finden und natürlich theoretisch auch mit anderen Interessen noch koppeln. Also sagen, okay, ich möchte jemand, der Administrator einer Facebook-Seite ist und sich für, digitales Marketing zum Beispiel interessiert. Das kann man auch nutzen, finde ich auch ganz smart. Und finde ich auch ganz cool, dass Facebook das hier nochmal weiter aufgebohrt hat und das Verhaltenstargeting hier nochmal ein bisschen erweitert hat.
Ja, das sind auch so Targetings, da denkt man jetzt nicht in erster Linie drüber nach, wenn man anfängt, auf Facebook Werbung zu schalten, dann geht man eher so nach dem Kaufverhalten. Aber damit geht man ja wirklich, vor allem im B2B-Bereich, so an so Entscheider eben hin, wie du es gerade schon gesagt hast. Also ist eine sehr coole Geschichte. Ja. Dann gibt es auch, also der Algorithmus wird ja schon immer besser, kann man so sagen. Facebook pusht es natürlich aktiv und es dementsprechend hat sich dieses Broad Targeting, also dieses breite Ansprechen von Zielgruppen immer mehr gezeigt, dass es sehr gut funktioniert, wenn ein paar Voraussetzungen halt zutreffen. Beispielsweise, dass das Produkt halt jetzt kein Nischenprodukt ist, sondern halt auch in Anführungszeichen Massenprodukt. Und eben auch, ich würde jetzt mal sagen, im E-Commerce oder in einem kleineren geografischen Bereich bin. Was sind da deine Erfahrungen im Broad-Targeting?
Das Broad-Targeting, wie soll ich sagen, macht mir ein bisschen Angst, dass wir bald keinen Job mehr haben. Übertrieben gesagt, weil am Ende ist es so, man bucht die Kampagne ein und hinterlegt quasi kein Targeting mehr, also Open-Targeting. Hinterlegt vielleicht noch demografische Leitplanken, sagt also, ich möchte zum Beispiel Frauen zwischen 18 und 44 erreichen. Das war's. Und lässt quasi dann dem Algorithmus komplett freie Hand. Idealerweise sollte man da dann halt auf ein auf das finale Pixel-Event optimieren, was man erreichen möchte, zum Beispiel eben Purchase oder vielleicht sogar Value. Value Optimization kann hier auch was ganz Smartes sein, auch eine Sache, die es noch gar nicht so lang gibt. Das heißt, nicht nur auf den reinen Kauf, sondern dann auf die Leute auch hier wieder zu optimieren, die den höchsten Value produzieren. Das lässt sich zum Beispiel mit einem Open Targeting ganz gut kombinieren. Und was hat das für Vorteile? Der große Vorteil ist halt dadurch, dass du so ganz broad, ganz open rangehst an die Geschichte, kriegst du in den allermeisten Fällen sehr günstige CPMs. Das heißt, es ist relativ günstig, diese Nutzer anzusprechen. Und wenn du es dann schaffst, halt entsprechend gut Klickraten und eine konstant hohe Conversion Rate zu halten auf diesen Targetings, dann ist die Performance oft extrem super. Also Das ist echt meine Erfahrung. Damit habe ich echt super gute Erfahrungen gemacht. Das sollte man auf jeden Fall testen, wenn man halt entsprechend Produkte hat, die halt in einer breiteren Masse eine Relevanz haben. Vielleicht sollte man es nicht aus dem Stegreif testen, sondern irgendwie Creatives und Werbemittel nutzen, die schon gezeigt haben, dass sie funktionieren. Landingpages nutzen, die gezeigt haben, dass sie funktionieren, dass sie konvertieren. Also vielleicht eher was für einen zweiten Schritt. Aber meiner Erfahrung nach auf jeden Fall eine Sache, die ich auch immer wieder in E-Commerce-Setups mit reinbaue. Definitiv, ja. Sieht man halt, wie smart dieser Algorithmus von Facebook ist und wie smart er im Laufe der letzten Zeit oder der letzten Jahre einfach geworden ist. Wenn ich überlege, wie ich ganz am Anfang die Setups aufgebaut habe mit super granularen Targetings und alles voneinander excluded und so weiter und so fort. Und jetzt kann man theoretisch ein offenes Targeting nutzen und hat damit ganz oft bessere Performance als mit Targetings, die man sich sonst sehr mühsam ausgedacht hat, dann ist es natürlich auf der einen Seite schön, weil es total viel Arbeit erleichtert, auf der anderen Seite krass zu sehen, wie gut dieser Algorithmus mittlerweile arbeiten kann, wenn man ihn, und das ist halt hier die Voraussetzung entsprechend, mit Signalen über den Pixel füttert.
Und das Creative natürlich auch.
Und das Creative performt, also, genau. Also
wir haben jetzt ja gerade viel über Technik gesprochen und so, aber was natürlich vielleicht ein bisschen noch in dem darauf dazu gesagt werden sollte, ist halt, dass es Creative halt immer noch schlussendlich eines der wichtigsten Instrumente ist.
Ja, definitiv. Also die beste Performance wird immer dann erreicht, wenn man halt ein Targeting clever kombiniert mit einem sehr guten Creative. Die Creative-Schraube ist sozusagen eine Schraube, die extrem, extrem wichtig ist. Man kann, und das ist auch ehrlich gesagt mir oft passiert, also guilty komplett, man kann sehr schnell, finde ich, so in dieses reinverfallen und sagen, ich mache nur das Analytische, weil am Ende ist es ja auch das, was du den ganzen Tag siehst. Zahlen, Analyse, Targeting, Werbeanzeigenmanager, das heißt, wir befinden uns eigentlich den ganzen Tag im Maschinenraum, wenn man so will. Aber das, was die Leute da draußen sehen, das zumindest mir ging das lange Zeit so, das habe ich nicht so sehr im Fokus gehabt. Ich habe eher immer so das ganze Analytische irgendwie optimiert, wenig, zu wenig wahrscheinlich an der Creative-Schraube gedreht. Aber klar, wenn du gute Creative hast und gute Creatives baust, dann hat das natürlich einen extrem krassen Impact auf die Performance, klar, ja.
Auf jeden Fall.
Gut, neben dem...
Wir haben noch ein paar Targeting-Optionen.
Genau, wir haben noch ein, zwei Targeting-Optionen und kommen dann auch tatsächlich zum Thema Creatives und können da noch drüber sprechen. Ja. Vielleicht eine Sache, was beim Broad-Targeting auch ganz gut funktionieren kann oder was man nutzen sollte, was mit Sicherheit besser funktioniert, als mit einem kalten Creative sozusagen loszustarten, ist ein Creative zu nutzen, was schon Social Proof hat. Bedeutet also, ein Creative zu nutzen, was dann schon Likes hat, was Kommentare hat, was Shares hat im besten Fall. Und das wiederum bedeutet, halt nicht ein Creative zu nutzen, was direkt neu erstellt wurde. Oder man social proofed sozusagen seine Creatives im Vorfeld. Mhm. Heißt also, man nutzt ein Creative, was man eigentlich für die Neukundengewinnung nutzen möchte, erstmal so, dass man es an zum Beispiel eine Audience ausliefert, die in der letzten Zeit was gekauft hat. Heißt also, man legt eine Zielgruppe an, Purchase Event letzte 30 Tage. Das wären dann die Käufer der letzten 30 Tage. Nutzt dann in dem Fall tatsächlich das Interaktionskampagnenziel, also das Engagement Objective im Werbeanzeigenmanager, liefert den Leuten dann das Creative aus, um halt Social Proof zu sammeln, also Likes, Kommentare, Shares. Im besten Fall schreiben die Leute dann, hey geil, ich habe das Produkt gekauft und es gefällt mir voll gut, würde ich jedem weiterempfehlen, irgendwie sowas in diese Richtung. Und dann, wenn man diese Signale gesammelt hat, nutzt man das halt in einem Broad Targeting, also in einem Open Targeting. Ist ein bisschen so, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn du in Italien oder wo auch immer in Urlaub bist und es gibt zwei Eisdielen und links ist an der Straße ist einer und da ist mega voll und rechts ist eine Eisdiele, da ist kein Mensch, wo gehst du hin?
Ja, klar, zu den
deswegen ist das Social Proof halt mega wichtig. Ja. Gut, weitere Targeting-Optionen, was kann man denn noch so nutzen?
Geburtstagskinder, ne? Das kann man auch targeten tatsächlich. Da gibt es ganz coole Optionen. Wie könnte man sowas nutzen, Flo? So Geburtstagskinder-Targeting?
Genau, also Geburtstagskinder-Targeting, auch so eine Sache, sehe ich total selten in irgendwelchen Kampagnen-Setups, wenn ich irgendwie Audits von Werbekonten mache oder ähnliches. Ich sehe eigentlich im Geburtstagskinder-Targeting sehr, sehr selten nur, aber man kann sowas sehr clever nutzen. Zum Beispiel, es gibt die Option zu sagen, ich targete die Leute, die im April oder welchem Monat auch immer Geburtstag haben und spreche die dann halt entsprechend an mit einem idealerweise passenden Angebot, was ich habe. Das hängt natürlich immer so ein bisschen auch vom Angebot ab. Ich glaube, das Thema Self-Gifting nennt Facebook das immer, also sich selbst beschenken. Sich selbst beschenken ist mittlerweile auch ein ganz großes Thema. Also man kann das definitiv einfach mal testen und schauen, was passiert, wenn ich Leute anspreche, die in dem Monat Geburtstag haben. Oder kann ich das vielleicht irgendwie anders clever nutzen? Habe ich irgendwelche Geburtstagsaktionen? Habe ich irgendwas, wo Geburtstagskinder irgendwas gratis bekommen? All das kann man da halt sich zunutze machen, indem man halt dieses Targeting dann entsprechend nutzt. Auch auf jeden Fall eine ganz coole Sache. Genau, eine andere coole Sache, die man nutzen kann im Werbeanzeigenmanager, neben den ganzen Themen, die wir jetzt besprochen haben, ist natürlich das Thema Regio-Targeting. Heißt also das Targeting von Leuten, die an einem gewissen Standort sind. Und da dann kann man das Thema auch noch so ein bisschen auf die Spitze treiben. Und da kenne ich sogar jemand, der das gemacht hat. Und der ist sogar hier in der Leitung. Ja. Sebastian, schieß mal los. Genau. Was hast du denn da gemacht?
Also ich meine, ich habe es beim Flo das erste Mal im Hands-on-Video gesehen. Also es ist jetzt sowas, das eigentlich jetzt nicht mehr komplex ist. Du kannst ja beim regionalen Targeting einen Ort festlegen. Du kannst aber auch diese Stecknadel verwenden. Also die Stecknadel kannst du quasi ziehen und dann auf den Ort legen, wo du magst. Und dann kannst du ja
wie bei Google Maps im Prinzip, ne?
Ja. Genau. Kannst einen Radius definieren bis auf 1 Kilometer genau. Jetzt ist aber natürlich 1 Kilometer auch, wenn man spezifisch targeten möchte, vielleicht ein bisschen viel. Man kann aber über die Stecknadel auch ausschließen. Also ich kann quasi um meinen Radius herum mehrere Ausschlussstecknadeln, nenne ich jetzt einfach mal so, platzieren, um halt die das Targeting auf einen speziellen Ort eben zu machen. Und da habe ich mir einen kleinen Spaß erlaubt, ist ja auch ein bisschen was. Und dann habe ich eben ein neues Video zum Thema Performance Advertising genommen und da eben mir den Facebook Headquarter in Ireland genommen und da eben das Targeting drauf ausgeweitet. Und interessanterweise habe ich dann noch, wollte nämlich die deutschen Leute an dem Standort ansprechen, deswegen habe ich halt noch Sprache Deutsch definiert und habe dann tatsächlich auch das eine oder andere Like von ein paar Facebook-Mitarbeitern bekommen.
Ja, also wer mit seinen Kampagnen die Facebook-Mitarbeiter ansprechen möchte, der kann das so tun. Genau, man muss das im Prinzip.
Wer irgendwie Nachricht Facebook übergeben
möchte, genau. Hey, ich möchte, dass der Werbeanzeigenmanager funktioniert. Einfach mal so eine Message zum Beispiel an Facebook liefern. Oder wer keinen Ansprechpartner hat, der kann einfach mal so versuchen und sagen, hey, ich möchte einen Ansprechpartner für Facebook haben. Ja, man muss sich im Prinzip vorstellen wie so ein negatives Stempeln. Finde ich, das so kann man sich vorstellen. Also man wählt einen Stecknadel aus, einen Umkreis aus und stempelt außenrum negativ aus, sozusagen. Ich habe früher in der Grundschule immer Kartoffeldruck gemacht, da muss ich irgendwie gerade dran denken. Aber mit so Kartoffeldruck dann auf so Stofftaschen immer irgendwas draufgestempelt. So ein bisschen kann man sich es auch hier vorstellen. Mhm. Ja, genau. Und da kann man dann halt den Umkreis theoretisch auf wenige hundert Meter genau festlegen. Und dann zum Beispiel die Facebook-Leute ansprechen. Oder, was kann man auch machen? Messen. Also Leute, die auf einer Messe sind, ansprechen. Messebesucher. Mhm. Auch wieder so ein bisschen B2B vielleicht, aber Messebesucher ansprechen. Man kann theoretisch Unis oder Schulen damit ansprechen. Also wenn man sagt, hey, Recruiting ist für mich ein Thema, kann man das nutzen. Oder was ich auch schon gehört habe, was der eine oder andere macht, wenn er irgendwas zum Thema Dating hat, er nutzt dann irgendwelche größeren Großraumdiskos und targetiert dann die Leute, die am Wochenende zwischen 23 und 6 Uhr morgens in dieser Großraumdisco sind und spricht die dann so an. Habe ich auch schon mal gehört, dass das jemand macht? Ich weiß nicht. Also auch ich cool. weiß nicht. Ich habe es nur mal gehört, dass das schon mal jemand gemacht hat.
Asking for a friend.
Soll funktionieren, genau. Also das funktioniert halt über dieses Ausschlussprinzip. Im Werbeanzeigenmanager für das Standort-Targeting. Stecknadel setzen und dann ausschließen, beziehungsweise eine setzen und alle anderen ausschließen. Genau, so, jetzt haben wir sehr lange über das Thema Targetings gesprochen. Lass uns doch nochmal zum Abschluss über das Thema Creatives sprechen. Was gibt es denn da für Möglichkeiten? Creatives. Was gab es denn da in der letzten Zeit für ein paar coole Updates?
Also es gibt jetzt schon seit längerem, das wissen wahrscheinlich die meisten auch, aber vielleicht nochmal gesagt, es gibt die Möglichkeit, jetzt quadratische Link-Ads zu machen. Also nicht im 16:9 Format die Link-Ads zu machen, sondern quadratisch, was natürlich im Hinblick auf Mobile First super ist, weil ich einfach mehr Screenspace habe und nicht dieses kleine Fenster nur im Feed abdecke mit 16:9. Falls ihr so mobil mal die Ads seht im 16:9 Format, die sind dann schon echt klein und fallen auch nicht so auf. Und mit dem 1:1 Format kann ich einfach mehr Platz einnehmen. Man kann das auch so weit treiben, dass man, der Andrew Foxwell hat da öfters drüber gesprochen, dass man eben, das war bevor es die quadratischen Link-Ads gab, eben einen normalen Facebook-Post macht. Lass es im 4:5 Format sein beispielsweise. Dann könnte ich da noch was taggen und dann habe ich halt noch mal über fast ein vertikales Format noch mehr Platz im Feed und kann damit beispielsweise
arbeiten. Was meinst du damit taggen? Also, Produkte taggen, oder? Produkte markieren.
Genau, Produkte zum Beispiel vertaggen, wenn ich in E-Commerce bin, dann kann ich das da noch vertaggen. Und dann habe ich halt, also wenn man es im SEO vergleicht, dann habe ich halt ein großes Snippet einfach an Platz im Feed und es fällt wahrscheinlich auch einfach mehr auf, vor allem am Smartphone.
Sehr coole Sache. Genau, das Thema Tagged Image Posts, definitiv auch eine Sache, von denen jetzt wahrscheinlich jeder Facebook-Ansprechpartner sagen würde, nutzt das nicht. Und ich glaube sogar, die Facebook-Doku sagt, nutzt das nicht. aber es funktioniert oft sehr, sehr gut, gerade wieder im E-Commerce. Es funktioniert einfach als Top-Funnel-Instrument super gut. Einfach mal die Produkte markieren über den Katalog oder theoretisch auch nur über den Facebook-Shop direkt auf der Facebook-Seite eingerichtet. Dann kann man ja die Produkte taggen oder markieren. Definitiv eine Sache, mit der man experimentieren kann.
Ja. Habe ich auch gute Erfahrungen mit gemacht, auch im Top-Funnel.
Vielleicht so allgemein, was das Thema Creatives anbelangt, ist es meiner Meinung nach total wichtig, dass man sehr, sehr, sehr viele verschiedene Creatives einfach testet. Das heißt, dass man immer wieder was Neues da auch testet, experimentiert. Selbst wenn es mal nicht funktioniert hat, finde ich es total wichtig, immer mal wieder der Sache eine Chance zu geben, weil das meiner Meinung nach am Ende halt einfach immer auch unterschiedliche Nutzer anspricht. Heißt also, der eine Nutzer reagiert halt eher auf eine Link-Ad, der andere vielleicht eher auf ein Video, der andere eher auf ein Carousel. Und deswegen glaube ich, dass man da halt eine ziemlich große Varianz einfach haben sollte in seinem Gesamtsetup. Und ich würde da nicht immer alles nur auf ein Format geben. Selbst wenn ich mal rausgefunden habe, dass es gut funktioniert hat, dann würde ich immer wieder Neues testen. Ja. Also vielleicht auch zum Thema Testen. Ich würde mir idealerweise mindestens 10% des Budgets immer für Testing freihalten. um halt genau zu erkennen zu können, hey, guck mal, jetzt funktionieren halt hier Tagged Image Posts mega gut. Also da sollte man so viel wie es geht einfach testen und experimentieren.
Ja, also die Erfahrung, die habe ich auch schon öfters gemacht und auch viele, mit denen wir auch Kontakt haben, dass die dann nochmal neu testen mit nochmal Creatives, die vielleicht mal nicht gut funktioniert haben, die dann wieder gut funktionieren. Genau deswegen ist es auch so schwer zu sagen, dass wir ab sofort nur noch dieses Format nutzen, weil das das Beste ist. Es gibt schon so ein bestimmt ein gutes Format, was für manche Businesses besser funktioniert als andere. Aber einfach da auch, um zu sagen, wie du es schon gesagt hast, testen, auch in Frage stellen, meiner eigenen Denkweise, dass ich quasi sage, das ist das Richtige. Das hilft.
Genau, alles immer mal wieder auf den Prüfstand stellen und seine eigene Strategie noch immer wieder auf den Prüfstand stellen, weil ja irgendwann kommt immer der Punkt, da funktioniert halt eine gewisse Strategie nicht mehr. Zumindest in diesem Umfeld, in dem wir uns hier bewegen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man immer wieder neue Dinge, gerade was die Creatives anbelangt, auch testet. Was auch noch ganz cool ist zum Thema Creative und was ich selten sehe, sind Instant Experiences. Also ehemals Canvas Ads, jetzt Instant Experiences, auch mal wieder einen neuen Namen von Facebook. Ja. Ich verstehe, dass das ein bisschen aufwendiger ist, das Thema zu bauen, tatsächlich. Das heißt, die Einrichtung von so einer Instant Experience bedeutet natürlich Aufwand, ganz klar. Aber man kann halt super coole Dinge damit machen. Man kann das super kreativ einsetzen. Insbesondere, weil man eine Instant Experience mit einer weiteren Instant Experience verlinken kann. Bedeutet also, du kannst aus dieser kleinen Landingpage, was ja eine Instant Experience ist, das heißt, du erstellst deine Landingpage direkt bei Facebook, die kann man untereinander auch wieder verlinken und quasi von der einen auf die andere Landingpage dann den Nutzer verlinken. Das hat halt entsprechende Vorteile, weil diese Instant Experience super schnell lädt. Und der zweite Vorteil ist, du kannst dann aus den einzelnen Instant Experiences wieder Zielgruppen erstellen. So, was kann man jetzt da machen? Ich habe da mal ein super cooles Beispiel von Sky Deutschland gesehen. Die haben da mit Instant Experiences einfach ein Quiz umgesetzt. Das heißt, die Instant Experience war quasi ja wie so eine Art Quiz aufgebaut und man konnte dann auf Ja oder Nein oder Wahr oder Falsch klicken und ist dann quasi in die nächste Instant Experience verlinkt worden. Dann wieder Ja, Nein, Ja, Nein, Ja, Nein. Und ganz zum Schluss war dann quasi der Call to Action, um auf die Landingpage zu kommen oder um nochmal von vorne anzufangen. Also super, super smarter Ansatz, mit Instant Experiences zu arbeiten. Gerade für alle, die sagen, hey, ich kann kein Pixel einbauen auf meiner Seite, dann kann man mit Instant Experiences spannende Dinge umsetzen, weil man über die Custom Audiences dann von diesen einzelnen Vollbilderlebnissen, wie es da heißt im Zielgruppenmenü, weil man von denen dann wiederum eigene Zielgruppen erstellen kann.
Ja, das sieht dann auch schlussendlich halt sehr, sehr cool aus, wenn man sich da ein bisschen Mühe gibt bei den Instant Experiences. Da kann man auch mit einem Designer ganz coole Sachen machen. Also das sind sowohl Funktionalität als auch aus Look and Feel sehr schnell alles.
Genau, wer einen Katalog hat im Business Manager, wer also seinen Datenfeed in den Katalog, in den Business Manager als Katalog einspielt, der kann dann auch Produkte da einfügen, als Produktpalette zum Beispiel. Das ist auch eine tatsächlich einfache Möglichkeit, um Instant Experiences aufzubauen. Das heißt, man braucht irgendwie ein Header-Bild, dann ein bisschen Text, dann fügt man Produkte aus einer Palette ein und dann theoretisch den Call to Action und schon hast du eine Instant Experience. Kann man, finde ich, auch mit wenig Aufwand, mit wenig Creative Aufwand schon echt viel erreichen.
Ja, und da gibt es ja auch so dieses Pendant dazu, so ein bisschen das Thema Collection Ads für E-Commerce. Also es sind ja eigentlich, ist auch der Instant Experience Builder in dem eigentlich relativ simplen Format. Aber bei Collection Ads habe ich eben diese Möglichkeit, noch Produkte quasi direkt im Feed zu featuren, im Feed schon zu featuren und dann eben die Leute auch in so ein Shopping-Erlebnis auf mobiles Vollbild-Erlebnis.
Genau, Collection Ads oder Sammlungen auf Deutsch. Wie du gesagt hast, im Prinzip ist es wie so ein kleines Schaufenster. Das heißt, du lieferst da quasi als E-Commerce-Unternehmen zum Beispiel deine Top-Produkte aus, die du sonst normalerweise irgendwie in dein Schaufenster hängen würdest. Ne? So kann man sich ein bisschen vorstellen. So das, was die Leute halt irgendwie in deinen Laden reinziehen würde, wenn man so möchte, wenn man jetzt mal vom stationären Handel ausgeht, das kann man so in eine Collection-Ad einbauen. Das halt, wenn man entsprechend einen Katalog hat. Und das ist halt so immer hier diese Hürde bei diesem Format. Das heißt, du brauchst einen Katalog, du brauchst Produkte da drin, dann funktioniert das und es ist ja per se auch ein E-Commerce-Anzeigenformat. Aber, und jetzt kommt's, man kann das Thema natürlich auch ein bisschen kreativer denken, weil theoretisch kannst du in so eine Collection halt alles einbauen, wenn du da etwas kreativ rangehst. Denn in den Katalog, der ja eigentlich per se erstmal für E-Commerce gedacht ist und entsprechend auch als Produktkatalog betitelt wird von Facebook, kann man mittlerweile sogar sehr einfach alles reinladen, was man reinladen möchte. Heißt also, du kannst da zum Beispiel Blogartikel reinladen, du kannst da Jobs reinladen, also wenn du irgendwie ein Jobportal bist, kannst du da Jobs reinladen, du kannst da alles reinladen, du kannst da dein Tagesmenü reinladen. Ich habe sogar ein Beispiel mal von KFC gesehen, die haben da einfach halt ihr aktuelles Menü reingeladen gehabt, was ja auch eigentlich ein Produkt ist, aber nicht in dem Sinne, wie der Produktkatalog von Facebook gedacht ist. Und dann kannst du halt auch als Nicht-E-Commerce-Unternehmen mit Collection-Ads oder Sammlungen arbeiten. Das heißt, deine Dienstleistung mit Content, mit whatever, entsprechend reinladen. Und das ist mittlerweile deutlich einfacher, weil im Katalog kann man mittlerweile Produkte manuell hinzufügen. Braucht man nämlich kein Datenfeed mehr. Es gibt die Möglichkeit, da manuell Produkte zu adden. Braucht man nur ein Bild, einen Text, also einen Titel für das Produkt. Produkt in Anführungszeichen und einen Link und dann kannst du da alles reinladen und kannst halt auch als Nicht-E-Commerce-Unternehmen mit Collection-Ads arbeiten. Auch eine super coole Sache. Ja.
Auf jeden Fall. Also da gibt es schon
mehr. Definitiv. Sätze.
Dann gibt es noch die Möglichkeit, Collection-Ads mit Custom-Parametern ausliefern zu lassen quasi. Also ich kann ja auch in Collection-Ads dem Produkt, meine Produktpalette anpassen, also welche Produkte quasi ausgeliefert werden und da kann ich eben auch mit Custom-Parametern arbeiten, dass ich quasi sage, ich liefere den Leuten, wir hatten es vorher kurz, nur Nike aus quasi in der Collection-Ad und mache eine Nike-Collection quasi auf Basis dieser Custom-Parameter und das kann man eben auch nutzen auf den Case spezifisch wieder. Wir haben jetzt halt das Thema E-Commerce gerade, aber wenn das smart gelöst wird, gibt es da auch bestimmt ganz viele andere
Ansätze. Genau. Also da ist wieder genau der Punkt, was ich vorhin auch schon erwähnt hatte, wenn man das analytische, datengetriebene spannend kombiniert mit dem kreativen, dann kann man echt einen super guten Hebel für sich entdecken. Und wenn man zum Beispiel sagt, hey, ich erfasse hier die Größe oder die Marke oder was auch immer von den Produkten, die angesehen wurden in meinem Shop über einen individuellen Custom-Parameter, davon die Zielgruppe erstellen und dann halt die Collection ausliefern, das finde ich super smart. Ja, das ist echt eine Sache, mit der man sich, definitiv im E-Commerce auseinandersetzen sollte. Da braucht man halt, wie gesagt, den Pixel, der entsprechende Infos sammelt und dann die Collection-Ad. Und dann ergeben sich unglaublich viele spannende Möglichkeiten. Genau, spannende Möglichkeiten ergeben sich auch durch neue Funktionen, an denen es ja auch nicht hapert. Das heißt, es gibt immer wieder was Neues. Wenn man mal nicht im Werbeanzeigenmanager drin war für eine Weile, dann wird man sehen, hier gibt es wieder was Neues, was ich noch nicht kenne. Zwei Funktionen, die zugegebenermaßen nicht so brandneu sind, aber aktuell eine sehr große Relevanz spielen. Über die wollen wir heute kurz sprechen. Ja. Zum einen das Thema CBO oder Campaign Budget Optimization oder Kampagnenbudget Optimierung. Das kann man sich jetzt aussuchen. Das und zum anderen das Thema Dynamic Creatives und dann natürlich vor allem in der Kombination. Das heißt CBO, also Campaign Budget Optimization kombiniert mit Dynamic Creatives. Das ist dann quasi die Top-Automatisierung, die man erreichen kann in seiner Kampagne. Ja. Genau, diese zwei Instrumente lassen sich nämlich entsprechend als relativ neue Funktionen, die gibt es beide zugegebenermaßen echt schon eine Weile, aber halt in der Kombination sind die super, super spannend. Was ist denn überhaupt CBO, Campaign Budget Optimization?
Also bei Campaign Budget Optimization verteilt Facebook eben das Budget eben nicht auf Anzeigengruppenebene, so wie es früher, in Anführungszeichen, war, also wie es immer war eigentlich, sondern auf Kampagnenebene. Das heißt, ich die Idee dahinter von Facebook ist, dass Anzeigengruppen, die eine bessere Performance erzeugen, mehr Budget bekommen als Anzeigengruppen, die eine schlechtere Performance haben, was ja an sich schon mal ein super Ansatz ist. Jetzt ist es natürlich so, dass das in der Praxis immer, also gerade auch das letzte Jahr, wo man schon gemerkt hat, man hat es mal probiert, aber so richtig Fuß gefasst hat es noch nicht. Jetzt ist es eben so, ab Q3 wird es zur Pflicht, also das ist zumindest der Stand Facebook, CBO wird zur Pflicht und dementsprechend sollte man sich natürlich jetzt damit auseinandersetzen und schauen, dass man da ein gutes Setup damit hinbekommt und mittlerweile nutze ich es auch fast in allen Werbekonten, also ein paar vereinzelte Dynamic Ads laufen auch noch auf Anzeigengruppenbudget, aber ich habe jetzt schon relativ viel umgestellt und mit guten Erfahrungen, aber da gibt es so ein paar Sachen zu beachten, was empfiehlst du dabei?
Vielleicht eine Sache zur Pflicht, was CBO anbelangt. Ich habe jetzt auch mittlerweile schon des Öfteren gelesen, dass es vielleicht doch nicht für alle Werbekonten Pflicht wird. Also ich habe das eine oder andere schon, das eine oder andere Mal schon gelesen. Okay, es gibt nur ein paar Werbekonten, bei denen es Pflicht wird. Also ehrlicherweise glaube ich, Facebook weiß da selber noch nicht so genau, was sie damit vorhaben. Aber wir gehen mal davon aus, dass diese Art und Weise, wie Budgets festgelegt werden in Kampagnen, dann ab September Pflicht ist. Deswegen macht es halt echt total viel Sinn, sich damit auseinanderzusetzen. Meine Erfahrungen, die waren anfangs, als das Feature gelauncht wurde, 2017 auch schon, schwankend. Anfangs sehr gut, dann hat es sehr häufig nicht mehr gut funktioniert. Und mittlerweile bin ich auch der Meinung halt, dass man es eigentlich fast überall immer testen sollte, weil es halt irgendwie die Pflicht, den Pflichtcharakter dann bald hat. Und jetzt sind meine Erfahrungswerte damit auch mittlerweile echt gut. Was ich versuche, wenn ich mit Campaign Budget arbeite, was ich dann immer versuche, ist Mindestbudgets festzulegen auf Anzeigengruppenebene. Auch das, da würde jeder Facebook-Mitarbeiter sagen, das ist nichts, weil man dem System quasi die Flexibilität raubt. Aber an vielen Stellen weiß das System vielleicht nicht so viel, wie ich einfach weiß. Über die Kunden, über die Converter, über die Leads, die ich generiere, über was auch immer. Das heißt also, ich möchte definitiv, dass in manchen Anzeigengruppen gewisses Budget ausgegeben wird. Oder wenn ich eine neue Kampagne starte, möchte ich ja auch, dass alle Anzeigengruppen zumindest mal initial eine gewisse Auslieferung erhalten, weil ich es einfach testen möchte, wie die Anzeigengruppen funktionieren. Deswegen macht es Sinn, sich mit Mindestbudgets da so ein bisschen entlang zu hangeln. Zum Beispiel, angenommen, wir hätten jetzt 100 Euro Kampagnenbudget, also pro Tag, Tagesbudget 100 Euro und wir haben 4 Anzeigengruppen. Dann könnte man zum Beispiel sagen, mein Mindestbudget pro Tag und Anzeigengruppe liegt bei 10 Euro. Bedeutet also 40 Euro sind fix verplant und die restlichen 60 Euro werden flexibel von einem System auf die einzelnen Anzeigengruppen verteilt, in der Hoffnung, dass so dann die beste Performance entsprechend entsteht. So arbeite ich da aktuell mit. Kann mich damit auch ganz gut anfreunden. Das Einzige, was ich mir wünschen würde hier als Feature, wäre, dass ich diese Ausgabenlimits, die ich auf Anzeigengruppenebene festlege, dass ich das zum Beispiel in der Spaltenansicht sehen könnte. Heißt also, ich sehe in der einzelnen Spalte, wie viel Mindestbudget habe ich festgelegt. So muss ich jetzt in jede Anzeigengruppe einzeln reingehen und schauen, habe ich ein Mindestbudget angegeben oder nicht? Wie hoch ist das? Muss ich es erhöhen, muss ich senken oder entsprechende Anpassung vornehmen? Das finde ich ein bisschen umständlich, ehrlicherweise, aktuell. Ich hoffe, das ändert sich noch so ein bisschen. Theoretisch als Workaround, man könnte sich das Ausgabenlimit auch in den Namen der Anzeigengruppe reinschreiben. Habe ich auch schon mal versucht. Hat aber nicht so funktioniert im Daily Business, ehrlich gesagt, weil es ein bisschen aufwendiger ist. Da würde ich mir wünschen, dass Facebook noch ein bisschen nachbessert. Aber ansonsten würde ich sagen, Campaign Budget Optimization, also definitiv und deswegen ja auch die Entwicklung des Features, ist das eine Funktion, mit der man schneller, einfacher Kampagnen skalieren kann. Definitiv, das muss man schon ehrlicherweise so sagen. Zum Thema Skalieren und Testen und Creatives aussetzen, dann das zweite Feature, was sich entsprechend auch mit Campaign Budget Optimization koppeln lässt, nämlich die Dynamic Creatives. Und dann hat man ja die Automatisierung quasi auf jeder Ebene von so einer Kampagne erreicht. Bedeutet also, das Budget wird durch das System automatisiert verteilt auf die verschiedenen Anzeigengruppen hin. Und durch Dynamic Creatives wird dann auf der Werbeanzeigenebene werden dann noch verschiedene Anzeigenvariationen durchgetestet und Facebook ermittelt dann quasi die Kombination, die die beste Performance liefert. Das ist dann quasi die ultimative Optimierung oder Automatisierung an der Stelle. Bei Dynamic Creatives ist es ja möglich, dass man auf einer oder innerhalb von einer Werbeanzeige verschiedene Varianten, verschiedene Texte, verschiedene Bilder, verschiedene Überschriften, verschiedene Call-to-Action-Buttons und so weiter testet und dann halt entsprechend durch das System optimiert wird und die beste Kombination identifiziert wird. Heißt also, man muss nicht mehr die Anzeige duplizieren, Überschrift ändern, duplizieren, Überschrift ändern, sondern man macht alles in einer Werbeanzeige. Kann sich dadurch halt viel, viel Zeit sparen beim Thema Creative Testing. Und es hat halt den Vorteil, dass Facebook dann in der Regel nicht ganz so schnell das Best Performing Creative ermittelt. Was ja sonst, wenn man verschiedene Werbeanzeigen in einer Anzeigengruppe hat, sehr schnell passiert. Das heißt, Facebook ermittelt sehr schnell den, in Anführungsstrichen, Gewinner. So ein richtiges Durchrotieren und Testen findet ja nicht statt. Das ist bei Dynamic Creative ein bisschen besser. Das heißt, wird jede Variante dann länger und ausgiebiger, sage ich mal, getestet. Und das sollte man sich, also das hat entsprechende Vorteile. A fürs Testing und B natürlich für das Setup von einem Creative, weil es halt einfach schneller ist und nicht so lange dauert, genau.
Da wäre auch noch eine Sache ganz cool, fällt mir ein, was Features angeht. Wenn ich Dynamic Creatives auf der Anzeigengruppenebene aktiviere, dann muss ich, egal ob ich, also wenn ich quasi neue Anzeigengruppen habe, dann müsste ich die jetzt für jede Anzeigengruppe neu anlegen. Und aktuell, also mein Workaround ist quasi, ich starte immer nur mit einer Anzeigengruppe, wenn ich jetzt zum Beispiel vorhandene Zielgruppen habe und ich dupliziere danach alles, dann habe ich natürlich die Arbeit auch quasi nicht so groß Arbeit, aber wenn ich jetzt alles einzeln machen müsste für die Anzeigengruppen, müsste ich alles nachbauen und ich kann die auch nicht im Bulk bearbeiten. Also ich kann jetzt nicht alle gleichzeitig auswählen und da das hochladen. Das sind noch so ein paar Sachen, die in Dynamic Creatives ein bisschen aufsetzen, bei mehreren Zielgruppen ein bisschen aufwendig sein können, aber ansonsten ist es natürlich wesentlich schneller als das andere Thema und ich habe auch einfach am Schluss bessere Insights über die Ads, die funktioniert haben und kann mir das auch gut aufschlüsseln lassen, Texte und Bilder und alles.
Genau, vielleicht zum Thema Aufschlüsselung, wenn man sich dann anzeigen lassen möchte, welcher Text oder welches Bild am besten funktioniert hat, kann man dann auf der Werbeanzeigenebene über die Funktion Aufschlüsselung halt rauslesen, also das heißt dann Aufschlüsselung nach dynamischem Werbeelement, das sind dann die Dynamic Creatives, die auf Deutsch dynamische Anzeigengestaltung heißen, genau. Da kann man sich dann halt die Texte einzeln aufschlüsseln lassen, die Überschriften und die Bilder oder die beste Kombination aus allem. Das heißt, man kriegt leider nicht jede Kombination, also die Ergebnisse für jede Kombination angezeigt, sondern nur die beste Kombination. Ja. Und was man dann machen kann, das ist auch so eine Sache, glaube ich, die sehr wenige nutzen, man kann die beste Kombination nutzen, also das Werbemittel, das Creative sozusagen nutzen, über die Beitrags-ID und dann einfach auch in anderen Kampagnen nutzen. Das heißt, auch auf Dynamic Creatives wird sich ja Social Proof ansammeln. Und wenn ich dann die beste Kombination gefunden habe, dann möchte ich sie ja wahrscheinlich auch weiter nutzen in anderen Kampagnen. Dann kann ich mir das Ganze anzeigen lassen. Also wie bei anderen Werbemitteln auch, kann ich dann auswählen, Facebook-Beitrag mit Kommentaren anzeigen lassen. Und dann siehst du alle Kombinationen. Da sucht man sich dann die Kombination raus, die die besten Ergebnisse gebracht hat, gemäß der Aufschlüsselung. Klickt dort dann nochmal auf die Uhrzeit und auf das Datum des Beitrags. Und dann kann man oben aus der URL die Beitrags-ID rauskopieren und bei einer neuen Kampagne als bestehenden Beitrag sozusagen wieder einfügen. Ist ein bisschen umständlich, ehrlicherweise, aber es funktioniert.
Ja, genau. Und dann hast du halt diesen Social Proof einfach, von dem wir vorher schon gesprochen haben. Gerade wenn man das auslagert in eine neue Kampagne oder ins Prospecting, also in Top-Funnel, dann ist sowas natürlich auch Gold wert. Oder man sammelt das Engagement noch über Custom Audiences an, das ist dann euch in dem Fall überlassen, wie ihr an das Thema herangeht, aber Dynamic Creatives sind auf jeden Fall ein Test wert und dann eben die Existing Posts zu nutzen, um zu schauen, ob die beste Kombination dann auch besser performt als Dynamic Creatives, weil ich hatte auch schon beide Cases, dass Dynamic Creatives super gut funktioniert haben, ich habe es ausgelagert, es hat schlechter funktioniert oder ich habe es ausgelagert, es hat viel besser funktioniert und da ist wieder das Thema Testen halt absolut.
Absolut.
Absolut relevant.
Wie gesagt, auch hier, was gestern funktioniert hat, muss morgen nicht mehr funktionieren. Deswegen immer testen, aber Dynamic Creatives sind halt ein sehr super, sehr, sehr spannendes Instrument, um sehr schnell und einfach testen zu können. Und dann in der Kombination auf der Kampagnenebene Campaign Budget Optimization aktivieren und dann auf der Anzeigengruppenebene noch die Dynamic Creatives. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, mit der man, also eine Art des Setups, mit dem man auch sehr gut dann auch skalieren kann. Gut, lass uns zum Abschluss nochmal ganz kurz die Themen zusammenbringen, denn am Ende sind das natürlich alles viele einzelne Themen, die man dann sinnvollerweise ja in eine Struktur irgendwie bringen sollte und clevere Kampagnenstrukturen aufbauen sollte. Eine ganz wichtige Sache vielleicht grundsätzlich dazu, finde ich, ist, dass man die verschiedenen Funnelstufen auf der Kampagnenebene trennt. Heißt also nicht Prospecting und Retargeting in eine Kampagne einfügt, sondern eigene Retargeting und eigene Prospecting-Kampagnen erstellt, was auch bei Campaign Budget Optimization noch vielleicht eine Sache ist, was man definitiv beachten sollte. Campaign Budget Optimization mit einer Kampagne, die Retargeting und Prospecting beinhaltet, das wird nicht gut gehen, meiner Erfahrung nach. Das heißt, trennt die verschiedenen Funnel-Stufen auf Kampagnenebene auf, Prospecting und Retargeting trennen und nutzt dann zum Beispiel Campaign Budget Optimization und Dynamic Creatives im Prospecting und im Retargeting vielleicht irgendwie Collection Ads, Instant Experiences oder Dynamic Ads. Und vielleicht noch eine Sache, von der ich glaube, dass es ganz viele nicht auf dem Schirm haben, sind Loyalty-Strategien. Heißt also, Nach dem Kauf ist es meistens nicht vorbei und vergesst die Leute nicht, wenn sie was bei euch gekauft haben, sondern nutzt auch diese Zielgruppe und liefert auch den Leuten entsprechend ja Kampagnen aus, weil am Ende ist das ein mini kleiner Hebel, ihr braucht dafür wahrscheinlich ganz, ganz wenig Budget, aber der Return on Ad Spend auf diesen Kampagnen, auf diesen Anzeigengruppen ist in den allermeisten Fällen extrem gut und es führt halt einfach dazu, dass das Lifetime Value der Kunden dadurch nochmal extrem gesteigert werden kann. Und vor allem euch dadurch halt ja die Gesamtperformance deutlich, deutlich nochmal nach oben treiben kann.
Genau, das macht ihr am besten mit der Reach-Kampagne, also mit einer Reichweitenkampagne, weil hier geht es ja nicht in erster Linie darum, auf den Sale zu optimieren, weil das sind ja sowieso gerade Käufer gewesen. Die Zielgruppe wird sowieso nicht so extrem groß sein. Dementsprechend, wenn ihr da eine Reichweitenkampagne anlegt und als im Targeting halt die Purchase-Leute auf Basis des Facebook-Pixels definiert, könnte damit super einen hohen Return on Ad Spend erzeugen.
Genau. Gut, dafür, dass wir uns vorgenommen haben, eine halbe Stunde so ein bisschen in den Überblick zu geben über die, unserer Meinung nach aktuell wichtigsten Features und Themen, sind wir jetzt bei über einer Stunde angelangt. Ja. Aber ich glaube, es war sehr viel Wichtiges dabei. Es waren sehr coole Insights mit dabei. Gebt uns gerne mal einen Kommentar dazu ab, lasst uns einen Kommentar dazu da, welches dieser Funktionen, welche dieser Themen, welche Targetings nutzt ihr aktuell, womit seht ihr aktuell die besten Ergebnisse, denn am Ende, wir haben es gesagt, diese Performance wechselt einfach von den verschiedenen Funktionen, von den verschiedenen Creatives, von den verschiedenen Targetings, das kann alles immer sich sehr schnell ändern, deswegen ist es halt wichtig, sehr viel zu testen und ich glaube, es war viel heute dabei, was man testen kann. Was meinst du?
Auf jeden Fall. Ganz klar, also das ist, zieht sich halt auch alles durch, was sie gesagt haben, ne? Also es ist nie so, dass genau so müsst ihr es machen. Klar, es gibt so ein paar Sachen, die man auf jeden Fall berücksichtigen sollte, aber ich meine, das Testing ist ja halt das tägliche Brot eines Facebook.
Wer mehr testet, hat mehr Chancen, die Auktion zu gewinnen und entsprechend die beste Performance rauszuholen. Das heißt, testet so viel wie es geht. Habt viel Spaß mit den Dingen, die wir euch hier mitgegeben haben. Danke fürs Zuhören und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal.
Danke auch.
Ciao, ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns eine Bewertung bei iTunes. Mehr Tipps rund um Werbeanzeigen auf Facebook, Instagram und Co. findest du auf adsventure.de. Bis zur nächsten Folge.